Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Mascha Drost herzlich willkommen. Bei Harry Potter gibt es eine ebenso lustige wie nicht ganz ungefährliche Süßigkeit, nämlich Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung. Und mit jede meinen sie jede. Grün kann also genauso gut Apfel sein oder Gras. Es gibt die üblichen Sorten wie Schoko oder Vanille, aber auch Spinat, Seife oder Wurst. Man weiß nie, was man erwischt. Aber das ist bei dem Essen, das wir Muggel zu uns nehmen, auch nicht immer der Fall. Das zeigt eine neue Ausstellung in Bamberg, über die wir in dieser Sendung sprechen. Fake Food heißt sie, Essen zwischen Schein und Sein. Das am Ende von Kultur heute. Jetzt aber reisen wir in den Norden, in die Hansestadt Bremen. Und die klingt normalerweise so.
Wow.
Ja.
Wow. Wow.
Ja.
Wow.
Ja.
Wow.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja.
Die gehen schon in Richtung Free Jazz, die Bremer Stadtmusikanten. Und gerade haben sie jede Menge Verstärkung bekommen oder Konkurrenz. Bremen ist voller Musiker derzeit, denn es läuft die Jazz Ahead, einer der wichtigsten internationalen Branchentreffs des internationalen Jazz. Begonnen hat die Jazz Ahead am Donnerstag mit der Verleihung des Deutschen Jazzpreises. Darüber und was die Jazzszene gerade umtreibt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Löwner gesprochen. Er ist für uns in Bremen. Wie sieht es denn aus in den Messehallen? Wie klingt es?
Ja, also so langsam füllen sie sich wieder. Das Programm, muss man sagen, ist ja so zweigeteilt. Es gibt hier zwei Hallen. Eine davon ist die Fachmesse, wo verschiedene Initiativen, Plattenlabels und so weiter ihre Ausstellung haben und sich eben mit Fachteilnehmern austauschen können. Da gibt es auch Räume und Bühnen für Symposien und so weiter. Und der zweite Teil der Messe ist eben hier eine andere Halle, wo ich jetzt auch gerade in so einem zum Studio umfunktionierten Bus sitze. Und da gibt es dann zwei abgetrennte Bereiche mit großen Bühnen, wo ab frühem Nachmittag so im halbstündigen Wechsel Konzerte stattfinden bis in den Abend hinein. Das ist so das Prinzip, nach dem die Messe hier funktioniert.
Was sind denn gerade die wichtigsten Themen in der internationalen Jazzszene? Wie hat sich das vielleicht auch wiedergespiegelt beim Jazzpreis?
Ja, beim Jazzpreis war schon sehr eindeutig zu erkennen, dass das Thema Diversität einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Das hat sich einmal gezeigt in der Besetzung der Jury, mehrköpfiges Gremium, wo eben auch ganz explizit sowohl auf die gleichmäßige Verteilung von Männern und Frauen natürlich geachtet wurde, auf unterschiedliche Herkunft. Und dann in den Preisen vor allen Dingen hat sich eben auch gezeigt, dass ein hoher Anteil von Frauen, vor allem in den wichtigen Kategorien, wie zum Beispiel die Band des Jahres oder Musikerin des Jahres, dann Frauen waren. Also als Band des Jahres wurde beispielsweise die Insomnia Brass Band, ein Ensemble aus Berlin, ausgezeichnet, geleitet von der Bariton-Saxophonistin Almut Schlichting. Musikerin des Jahres war eine Sängerin aus Berlin, Sani Est. Oder auch die Künstlerin des Jahres international. Also es gibt auch einige Preise für internationale Künstlerinnen und Künstler. Das war in diesem Jahr die aus Chicago stammende Sängerin, Performerin, Musikerin, Aktivistin Moore Mother. Also da war dieser Schwerpunkt deutlich erkennbar. Beispielsweise gab es auch einen Sonderpreis, der verliehen wurde an eine Initiative aus Berlin namens Queer Cheer. Das sind drei Musikerinnen und ein Musiker, die eben aus dem queeren Umfeld kommen und sich letztes Jahr so als Kollektiv zusammengefunden haben, um mal zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt, um eben diese queeren Szenen noch besser in die Jazzszene einzubinden.
Sie haben mir schon im Vorfeld verraten, die Jazz Ahead ist im Umbruch, auch was die Leitungsebene angeht. Was hat man sich denn vorgenommen in diesem Jahr und im nächsten Jahr? Was soll das Besondere sein an der Jazz Ahead? Was ist die Richtung, in die man gehen will?
Also ganz kurz formuliert kann man sagen, es geht hier mehr um Evolution statt Revolution. Das Konzept der Messe hat sich ja über die Jahre, die es die jetzt gibt, also wir sind jetzt im 18. Jahr hier, kontinuierlich immer entwickelt. Und von daher wird es jetzt keine großen Sprünge zu erwarten geben. Also dieses Jahr zum Beispiel gab es auch nochmal so einen leichten Kurswechsel in der Hinsicht, dass die drei verschiedenen Konzertreihen, einmal die Präsentation der deutschen Szene, dann die Präsentation der europäischen Szene und die Präsentation der Szenen aus Übersee, die bislang immer so in, ja, bisschen getrennt voneinander stattgefunden haben, die wurden diesmal deutlich stärker vermischt. Das heißt also, wenn man hier so ab nachmittags über das Gelände geht, dann kann es passieren, dass man, sagen wir mal, 14.30 Uhr eine deutsche Band zu hören kriegt und dann eine halbe Stunde später spielt ein Gitarrist aus Australien. Also das ist einfach schon ganz eindeutig zu erkennen, dass da so ein bisschen mehr diese Vielfalt gezeigt werden soll und nicht so voneinander getrennt. Öffnung, Stichwort Jazz, ist ja ohnehin eine sehr vielfältige Musik. Das soll eben im Rahmen dieser Veranstaltung der Messe noch stärker als bislang abgebildet werden. Sprich also so die Grenzbereiche zur elektronischen Musik, zur Popmusik und so weiter, die sollen dann auch in den Konzerten noch stärker abgebildet werden.
Deutschlandfunk-Jazz-Redakteur Thomas Löwner über die Jazz Ahead in Bremen. Wer sich gleichermaßen für Jazz wie für Literatur interessiert, der muss in diesen Tagen Messehopping betreiben. Rund 4,5 Stunden braucht man mit der Bahn von Bremen nach Leipzig oder umgekehrt. Schneller geht's im Radio. Da sind die beiden Städte und Messen nur eine Anmoderation voneinander entfernt. Wir blicken jetzt nach Leipzig, wo nach 3 Jahren Pause endlich wieder einmal die Buchmesse stattfindet. Leipzig war immer und ist wieder eine Besuchermesse. Allein in den ersten 2 Tagen kamen über 70.000 Besucher, um zu lesen, kaufen, zuzuhören. Wie blickt die Buchbranche selbst auf Leipzig? Das hat Alexandra Gerlach für uns herausgefunden.
Leif Greinus vom Independent-Verlag Voland und Quist mit Sitz in Berlin und Dresden ist die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Zufrieden schaut er auf die gut gefüllten Gänge rund um seinen Stand in Halle 5.
Sehr gut. Also wirklich widerwartend. Wahnsinnig volle Gänge, Hallen, interessiertes Publikum, hohe Buchverkäufe. Bei den Lesungen sind unheimlich viele Gäste, selbst bei sehr sperrigen Themen ist ein großes Interesse da und offensichtlich wirklich der Wunsch, unbedingt wieder in diese Buchwelt einzutauchen. Also das ist wirklich, stimmt uns sehr froh.
Vor gut einem Jahr gehörte Greinus zu den Organisatoren der improvisierten Pop-Up-Büchermesse, die kurzfristig nach der 3. Absage der Leipziger Buchmesse in Folge ins Leben gerufen wurde. Sie war ein Erfolg und doch ist Verlagsmann Leif Greinus jetzt sehr froh, dass die Wiederauflage der traditionsreichen Leipziger Buchmesse einen guten Lauf hat.
Unabhängig von Umsatz ist das einfach so ein, kriegt man ein Gespür dafür, für wen man die Bücher macht. Und da ist Leipzig einfach unschlagbar und deswegen sind wir da echt glücklich, dass gefühlt viel mehr Leute da sind als 2019 noch.
Doch der Verlagsprofi macht keinen Hehl daraus, dass er sich ernsthaft um den Fortbestand der Leipziger Buchmesse gesorgt hat.
Ja, also tatsächlich gab es so die Sorge, dass Leipzig so ein bisschen aus dem Fokus gerät und sich das auf Frankfurt vielleicht konzentriert. Die Geschäfte, die man vor allen Dingen in Frankfurt macht, die kann man durchaus digital auch abwickeln. Um was es uns in Leipzig geht, ist der Kontakt zum Publikum.
Nun steht fest, die Besucher sind zurück. Der Zustrom der Bücherfans übertrifft schon am 2. Tag die Erwartungen der Veranstalter und auch der Verlage.
Die kommen und gucken und kaufen und sind interessiert und freuen sich auch, glaube ich. Also sehr viele freundliche, schöne Begegnungen.
Man sieht viele Umarmungen.
Ja, das stimmt. Ja, naja, viele, viele Menschen, die sich auch nur im Zweifel auf der Messe begegnen, die sind sich jetzt jahrelang nicht begegnet und umso größer ist dann die Wiedersehensfreude.
Sagt Patricia Bohnstedt von den Aufbauverlagen. Sie habe keine Sorge um den Fortbestand der Leipziger Buchmesse gehabt, trotz der dreimaligen Absage.
Also wir waren sehr zuversichtlich. Wir waren ja auch letztes Jahr vorbereitet zu kommen und hatten große Lust. Und deswegen sind wir da guter Dinge hergekommen und haben einfach gehofft, dass es so sein würde wie zuvor.
Auch für Markus De Saga, zuständig für die Außenkommunikation im Verlag Penguin Random House, stand die Zukunft der ostdeutschen Frühlingsbuchmesse nie in Zweifel.
Für uns war ja klar, dass also wir unbedingt wieder eine Leipziger Buchmesse haben wollen, weil wir wissen, wie bedeutsam das eigentlich auch ist, hier zu sein.
Die Büchermesse habe sich nach der Zwangspause auch weiterentwickelt, findet Michael Schliens, Geschäftsführer bei Klett in Leipzig.
Die Messe ist sehr viel digitaler geworden. Das sehen Sie schon an den ganzen Stelen und an den Boards. Es haben sich die Themen verändert. Ich sehe, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern wieder da sind, dass die Messehallen gut gefüllt sind. Insofern, es ist kein Zurück zum Vorher, aber es ist so ein bisschen neuer Schwung, neue Dynamik für mich.
Das empfinden auch die Vertreter des diesjährigen Gastlandes Österreich so. Sie sind mit rund 200 Autoren und Autorinnen sowie 64 Verlagen in die sächsische Messestadt gekommen. Der große 400 Quadratmeter große Messestand ist ständig umlagert, das Interesse ist groß. Der Gastlandauftritt laufe hervorragend, freut sich Gustav Socek, der Hauptgeschäftsführer des österreichischen Buchhandels.
Ja, in jedem Fall. Es ist uns auch gelungen, österreichische Verlage ins Bewusstsein zu bringen. Österreichische Autoren und Autorinnen, die bei deutschen Verlagen publizieren, sind ja sehr bekannt.
Angesichts des bislang positiven Neustarts und der vielen Besucher dürften die Veranstalter und die Gesellschafter der Leipziger Buchmesse nun vorsichtig aufatmen. Ihnen allen war vorher klar, dass diese Buchmesse wichtige Weichen für die Zukunft stellen würde. Und die Besucher? Sie genießen den Bücherfrühling in Leipzig.
Sehr gut, sehr gut.
Ist es so wie immer?
Es ist ein bisschen mehr los, finde ich, ja. Also
ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut.
Glückliche Besucher, zufriedene Aussteller, was will man mehr? Alexandra Gerlach war das mit einem Zwischenbericht von der Leipziger Buchmesse. Wenn Sie demnächst in Salzburg oder München Tausende von Menschen auf der Straße tanzen sehen, dann sind Sie mittendrin in einem Kunstwerk. In einem Kunstwerk von Marinella Senatore. Eine italienische Künstlerin ist das, die Mensch und Kunst auf die Straße holt. Sich im stillen Kämmerlein zu verkriechen, diese Art von Künstler ist sie nicht. Marinella Senatore will Partizipation, will Öffentlichkeit. Und die bekommt sie zurzeit in gleich zwei Städten, in zwei Museen, der Villa Stuck in München und dem Museum der Moderne in Salzburg. Wie aber passt die Aktionskunst von Marinella Senatore ins Museum? Julian Ignatovic hat es für uns herausgefunden.
Wenn Marinella Senatore zum Tanz bittet, dann leuchtet, funkelt und flimmert es überall. Und im Kopf der Tänzerinnen und Tänzer gehen, so stellt sich das die Künstlerin vor, erst einmal die Lichter aus.
Dance first, think later ist ein Luminarium mit einer großen roten Bühne, mit einer Atmosphäre eines Jahrmarkts, ein bisschen mit vielen bunten LED-Lichtern, diesem poetischen Spruch, tanz mal zuerst, denke dann.
Der Spruch, den Kurator Jürgen Tabor zitiert, steht in leuchtenden Großbuchstaben über einer Tanzbühne und begrüßt uns in Salzburg direkt am Ausstellungseingang. Im besten Fall betreten wir also gleich das Parkett und schwingen das Tanzbein.
Zuerst die Hemmschwellen abzubauen, sich einzulassen, auch die Bühne, die es eben gibt, eine große Bühne zu nutzen, auch als Besucherin oder Besucher. Und dann kommt man sozusagen vielleicht später, setzt man den Verstand wieder ein oder kommt ins Denken und lässt sich auf diese vielen politischen und sozialen Ebenen ein, die es auch gibt.
Erst einmal mitmachen, dann begutachten, erst einmal fühlen, dann reflektieren, erst einmal zusammen und dann jeder für sich. So könnte man Senatores Mantra weiterspinnen und so funktionieren auch die beiden Ausstellungen in Salzburg und München. Was in Salzburg die Tanzbühne ist, ist in München gleich ein ganzer Mitmachraum. Auch hier prangt in Form eines Luminariums der Spruch »Dance first, think later« über allem. Auch hier sind Tanzschritte und Ideen, wie wir uns bewegen sollen, was wir machen können, nicht müssen, auf den Boden gemalt und von Videos begleitet, zeigt die Münchner Kuratorin Elena Perenia.
Weil Marinella Senatore ist die Energie ihr Ausgangspunkt. Die menschliche Energie, die sie erzeugen kann durch die Leidenschaft, mit der sie ihre Projekte verfolgt und die Einladung, die ganz offene Einladung an alle Menschen mitzumachen.
2012 hat Senatore die Schule des narrativen Tanzes, The School of Narrative Dance, gegründet, mit der sie Menschen aus der ganzen Welt, aus unterschiedlichen Milieus, mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringt. Sie lässt sie tanzen, singen, jonglieren, schauspielern und. Sie geht mit ihnen raus aus dem Museum auf die Straße. Genau das wird auch in Salzburg und München passieren. Im Juni und Juli gibt es erst Workshops, dann jeweils einen großen Umzug durch die Stadt, bei dem mehrere tausend Menschen zusammen feiern und Spaß haben sollen. Mehr als 8 Millionen haben bei Senatores Aktionen schon mitgemacht.
Die politische Ebene dieser Kunst findet statt. Sie ist nicht vorgegeben, also es ist keine Demo, wo ich für etwas Konkretes kämpfe und Parolen vorgebe. Das Politische ist das, was sie macht. die Möglichkeit gibt, dass Menschen, die vielleicht wenig in Berührung mit Kunst und mit der elitären Kunstelite, Kunstblase zu tun haben, dass sie etwas gestalten, was am Ende eben hauptsächlich Kunst ist und diese Kunst ist dadurch politisch.
Dass Senatore aber durchaus aktivistisch arbeitet, davon können wir uns in beiden Ausstellungen ein gutes Bild machen. In München etwas spielerischer, in Salzburg etwas akademischer präsentiert. Senatores Slogans, zu sehen auf bunten Bannern, heißen zum Beispiel »I'm going to make everything beautiful around me«, also »Ich werde alles um mich rum wunderschön machen«. Ihre Zeichnungen und Collagen zeigen die Black Lives Matter-Bewegung, Suffragettenmärsche oder Friedenskundgebungen. Immer geht es um Gemeinschaft. Partizipation und Inklusion, die Schlagwörter momentan in der Kunstwelt. Oft kein Siegel für Qualität. Auch bei Marinella Senatore erscheint manches trivial oder kitschig, was sie aber zulässt und damit spielt, scherzt und überspitzt. Diese spielerische Leichtigkeit, Freiheit und Freude ist dann auch genau das, was ihre Arbeit auszeichnet und positiv von der belehrenden, oft betroffenheits- und bedeutungsschwangeren Pädagogik Mitmachkunst unterscheidet, wie sie vielerorts zum Beispiel auf der vergangenen Documenta zu sehen war. Hier heißt es Tanz statt Klassenzimmer, eben Dance first, think later.
Marinella Senatore in München und Salzburg. Ein Bericht war das von Julian Ignatowitsch. Der Trojanische Krieg ist zu Ende. Troja besiegt, König, Helden, Krieger tot. Übrig geblieben sind die Frauen. Hekabe, die Königin, ihre Tochter Kassandra, Andromache, die Witwe des Hektor und natürlich Helena, Auslöser des Ganzen. Mit den Überlebenden, den Frauen, beschäftigt sich Euripides in seiner Tragödie Die Troerinnen mit ihrem Schicksal, das da heißt Verschleppung, Vergewaltigung, Versklavung. Eine neue Produktion in Köln holt diesen Stoff nun in die Gegenwart. Dorothea Markus war gestern bei der Premiere.
In zwei Gruppen werden die Zuschauer aufgeteilt. Die einen dürfen auf die Bühne gehen, die anderen sich im Saal Kopfhörer aufsetzen. Die auf der Bühne durchschreiten zu sphärischen Klängen die Räume des schneeweißen Palastes von Troja, als er noch heil war, bevor die Griechen mit dem Holzpferd einfielen. Es ist eine bizarre, hochästhetische und vernebelte Installation. Gut situierter, gedankenloser Luxusalltag, alles in sterilem, unschuldigem Weiß. Ein zerwühltes Bett, Schachfiguren mitten im Spiel. Eine Mutter, die ihrer Tochter im Bad die Haare föhnt und sich über pubertierende Söhne aufregt. Ein Frühstückstisch mit Sandwich und Ei. Ignorant kichernd mit totgeweihtem Baby im Arm liest Andromache ihrem Mann Hektor die neuesten Klatschnachrichten vor – von Helena und Paris oder die neuesten absurd düsteren Vorhersagen der Kassandra, die sie natürlich nicht glauben.
Das hier wird Troja gewesen sein. Die Stadt in Rauch versenkt. Zerstört. Unser letzter glücklicher Tag wird zu Ende sein.
Im Zuschauersaal bei der zweiten Gruppe unter Kopfhörern flüstert Kassandra, gespielt von Alina Heipe, uns diese Prophezeiungen direkt ins Ohr. Es sind Bruchstücke der Euripides-Übertragung von John von Düffel. Mehr werden wir vom Originaltext nicht hören. In ein riesiges Gewand aus rotem Tüll gehüllt steht Kassandra da. Riesenhaft ist ihr Mund auf die Palastwand hinter ihr projiziert. Der Mund der Seherin, die so viel spricht, aber nie gehört wird. Nur eine kleine Tür öffnet sich in den weißen Palast. Wie Geister sieht man die anderen Zuschauer darin wandern oder aber Helena knutschend mit Paris posieren. Und man sieht ein milchig-weißes Gewässer, vielleicht Lethe, der Fluss des Vergessens. Immer wieder färbt er sich blutrot. Immer wieder stoßen alle Schauspielerinnen gequälte Schreie aus. Und dann beginnt der dritte Teil des Abends. Nun nehmen alle Zuschauer ihre Sitzplätze ein und blicken von oben auf den Palast. Donnernd rauschen die Wände nach unten und zerstören die sterile Schönheit von Troja. Die Kriegsmacht der Griechen wirkt hier eher wie eine Naturkatastrophe. Und die Frauen tun das, was sie so oft tun. Sie umarmen und waschen die toten Männer, verarbeiten eifrig und resilient ihre Opfer. Doch es kommt noch schlimmer.
Alle Männer sind tot. Wir Troerinnen kreisen wie große Trauervögel die Gruben, in die man ihre Leichen wirft.
Denn nun kommen die Griechen selbst in schwarzer Kampfmontur, machen die Frauen zu Trophäen. Willfährig lassen sich die Troerinnen darauf ein, lüften ihre Röcke, posieren, weinend, aber fügsam übergibt Andromache ihnen sogar ihr Baby. Und hinterher, kurz bevor sie auf die griechischen Schiffe müssen, räumen sie sogar noch auf. Dass Frauen nicht nur leiden, sondern sich immer wieder zu Kollaborateurinnen männlicher Macht und patriarchaler Systeme machen, soll hier gezeigt werden. Frei nach Franziska Schutzbachs Buch »Die Erschöpfung der Frauen«, die im Programmheft zitiert wird und emotionale Angepasstheit von Frauen überwinden will. Dazu passt, dass sie am Ende beim Aufräumen blutrote Tüllgewänder in den weißen Schränken finden und anziehen. Eine Mischung aus züchtigem Schleier und sexy Abendkleid. Schön sind damit widersprüchliche Frauenrollen auf den Punkt gebracht. Doch anstatt einzeln auf die Schiffe zu gehen, tun sich die Frauen am Ende zusammen in Gemeinschaft und Wut.
Es gibt ein Unten unter allem, für das die Worte fehlen. Du bist die Hündin. Du bist diese Wutmutter. Sie ist die Zukunft.
Überwältigend ästhetisiert ist dieser Abend. Grandios kunstvoll sind seine Bilder in Rot und Weiß. Kraftvoll und empowernd am Ende seine Schlussbotschaft. Und doch ist sie schnell, zu schnell erfasst. Eine Überschreibung des Stoffes durch die Körper wollte Regisseurin Lucia Bieler. Schade nur, dass sie Sprache und Komplexität des Stoffes dabei nahezu abgeschafft hat. Am Ende siegt hier viel grandiose Technik über wenig Inhalt.
Sagt Dorothea Markus. Gehen Sie mit Menschen unter 30 essen und ich garantiere Ihnen, bevor es gegessen wird, das Essen, wird es fotografiert und dann irgendwo gepostet. Es soll Menschen geben, die gehen ins Restaurant nicht des Geschmacks, sondern des Aussehens der Gerichte wegen. Und das wissen die Köche natürlich auch und kreieren auf einmal babyblaue Soßen und rosa Brötchen zum Hamburger. Hauptsache Instagram-tauglich. Ist das noch Food oder schon Fake? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade eine Ausstellung in Bamberg. Fake Food heißt sie und dort geht es um Essen zwischen Schein und Sein. Zu sehen gibt es da unter anderem Essen aus Porzellan, ein virtuelles barockes Gelage oder auch Karten, bei denen man nachvollziehen kann, welche Wege unsere Nahrungsmittel zurücklegen. Vor der Sendung konnte ich mit der Direktorin der Museen Bambergs sprechen, mit Christine Knebel. Man kann sich in der Ausstellung eine VR-Brille aufsetzen und an einem barocken Gelage teilnehmen. Das ist natürlich fake. Aber was gibt es denn da zu sehen?
Ja, wenn man sich diese Brille aufsetzt, dann taucht man direkt ein in ein barockes Tischgespräch und landet also an einer Tafel, die gedeckt ist mit feinsten Fürstenberger Porzellan, Originale aus unserer Sammlung, und findet dort ein Tischgespräch, an dem man auch teilnehmen kann. Das heißt, die Menschen dort an dem Tisch, die natürlich barock gekleidet sind, unterhalten sich über das Thema Essen.
Und mit denen kann ich ins Gespräch kommen?
In gewisser Weise schon. Also sie können im Laufe dieses Gesprächs bestimmte Entscheidungen treffen und je nachdem, wofür sie sich entscheiden, werden sie dann auch in eine andere Gesprächssituation hineinversetzt. Diese Brillen funktionieren ja vollkommen ohne Kontrolle oder irgendwas. Also sie wählen dann mit den Augen etwas aus und das Auge ist mit sozusagen. Und was sie ausgewählt haben, entscheidet dann, wie das Gespräch weitergeht.
Haben die, die es sich leisten konnten, eigentlich immer schon auch auf die Äußerlichkeit des Essens geachtet und nicht nur auf den Geschmack? Oder war das je nach Zeitgeist auch mal mehr, mal weniger wichtig?
Ich denke, dass es wahrscheinlich schon so lange so ist. Und was wir ja zeigen, also wir zeigen ja zwei Dinge. Wir zeigen unsere heutige aktuelle Esskultur mit allen Fragen drumherum. Also was ist echt, was ist unecht? Aber eben auch die barocke Esskultur anhand unserer Sammlung. Und im 18. Jahrhundert kann man das ja deutlich sehen, dass es bei einer gehobenen Tafel eine große Rolle spielt. Wie wird das Essen präsentiert? Wie wird die gesamte Tafel präsentiert? Also das ist eine ganz wichtige Repräsentationsfunktion.
Heute soll das ja auch bei vielen so natürlich wie möglich sein. Aber wie natürlich ist das, was wir essen eigentlich, auch wenn es unter diesem Label verkauft wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich nicht immer leicht beantworten lässt. Wir gehen der Frage auch ein wenig in unserer Ausstellung nach. Also beispielsweise die Frage, ist Bio immer nachhaltiger als konventionelle Produktion? Kommt natürlich ganz drauf an, woher kommt das Bioprodukt, wie lange wurde es gelagert etc. pp. Das heißt, es ist nicht immer das drin, was draufsteht sozusagen. Und man muss eigentlich sich ein wenig damit beschäftigen, wenn man sich bewusst ernähren möchte.
Spielen Sie in der Ausstellung eigentlich auch mit den Sinnen der Besucher? Denn Geschmack ist ja etwas, das sich auch relativ leicht manipulieren lässt.
Ja, wir spielen mit allen Sinnen und man darf sogar in unserer Ausstellung essen. Ich verrate aber nicht was. Das darf man ja normalerweise im Museum nicht, aber da kann man eben mal ausprobieren, wie unser Gehirn sozusagen uns austrickst. Wir verbinden mit bestimmten Äußeren von Speisen auch bestimmte Geschmäcker. Und es ist ganz erstaunlich, wenn dann was anderes eintrifft. Und das können die Besucherinnen beispielsweise probieren. Man kann aber auch riechen, denn wie wir ja jetzt während der Corona-Pandemie noch mal sehr eindrücklich gelernt haben, Geruch und Geschmack hängen ganz unmittelbar und sehr eng zusammen. Man kann also verschiedene Gerüche ausprobieren und auch erraten, ob sie künstlich sind. Und natürlich die Augen werden klar in jeder Weise angesprochen. Diese Schaugerichte, die wir zeigen, also die historischen Exponate in unserer Ausstellung, sind ja kunstvolle Speiseimitationen aus dem 18. Jahrhundert, größtenteils aus Fayence und Porzellan, die eben die Augen täuschen sollen.
Wie echt ist eigentlich das, was wir essen? Letzte Frage. Ist mehr oder weniger alles Fake Food?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir beantworten diese Frage nicht in unserer Ausstellung, sondern wir wollen eigentlich die Besucherinnen und Besucher anregen, selbst nachzudenken. Ein schönes Beispiel. Wir haben zur Ausstellungseröffnung einen Burger aus dem Fastfood-Restaurant in der Ausstellung installiert in einer Vitrine und wir werden den jetzt die ganze Zeit dort drin lassen, also sprich 6 Monate, und werden mal schauen, wie sich dieser Burger entwickelt. Und dann kann man selber überlegen, wie echt ist dieses Lebensmittel.
Und würde ich es essen? Vielen Dank, genau. Frau Knebel, für diese Information.
Ich danke Ihnen herzlich.
Noch bis November läuft die Ausstellung Fake Food in Bamberg. Das war die Direktorin der Bamberger Museen, Christine Knebel. Und jetzt die Kulturmeldungen von und mit Jörg Biesler.
Ja, und eine Meldung dominiert da heute doch sehr. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung berichten über Gewalt an Filmsets in Deutschland. Recherchiert hatte der Spiegel bei Beteiligten von Filmproduktionen von Til Schweiger. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent, der gehört zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Filmemachern in Deutschland. Er drehte Filme wie Kein Ohrhasen, Manta Manta oder Lieber Kurt. Vorgeworfen wird ihm laut Spiegel die Ausnutzung seiner Machtposition beim Dreh. Es komme immer wieder zu Herabwürdigungen und Beleidigungen von Beteiligten, sogar zu körperlicher Gewalt. Und es herrschten oft unerträgliche Arbeitsbedingungen. Die Schauspielerin Nora Tschirner, die mehrfach mit Til Schweiger gedreht hat, reagierte auf Instagram auf die Vorwürfe und weitete sie über das Verhalten von Schweiger hinaus aus. Hier ist ihr Statement, leicht gekürzt, aber immer noch lang.
Hallo, ich sitze hier gerade mit einem Pulsschlag wie ein Kolibri, weil ich einen Artikel gerade gelesen habe im Spiegel über Til Schweiger in erster Linie, aber auch über die Filmindustrie. Und dort, den könnt ihr alle nachlesen, haben sich sehr, sehr viele Leute dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als Prinzip null und nichtig erklärt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können. Also das ist echt höhnisch. Und da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.
Die Schauspielerin Nora Tschirner bei Instagram. Zustimmung gab es laut Tschirners Instagram-Account von den Schauspielerinnen Minkai Panti, Jasmin Gerard, Jessica Schwarz, Sandra Hüller, Desiree Nussbusch, Jasmin Gerard und Ruth Moschner. Die Produktionsfirma Konstantin Film hat nach Angaben der Süddeutschen Zeitung alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Fehlverhalten an den Sets habe es nicht gegeben. Regisseur Edward Berger hat vor der Kooperation mit Netflix, den mit 4 Oscars ausgezeichneten Film Im Westen nichts Neues, erfolglos ARD und ZDF angeboten. Es habe auch Angebote zur Finanzierung gegeben, die aber zu niedrig ausgefallen seien. Am Ende sei dieser Film nur mit Netflix realisierbar gewesen. Berger warf den Sendern Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Kino vor, innovative und radikale Filme aus Deutschland in die Welt zu tragen. Darum gehe es nicht.
Das waren die Kulturmeldungen. Vielen Dank, Jörg Biesler. Robert Habeck will die Energiepreise für die Industrie deckeln. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk, gleich nach den Nachrichten. Das war Kultur heute mit Mascha Drost am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.